Ihr hört Das ist Kunst, den Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Ich bin Jumoke Olusanmi. Willkommen. In dieser Folge habe ich mich mit der Künstlerin Britta Tee unterhalten. Britta Tee verbindet in ihrer Arbeit Malerei, Film und digitale Medien. Aktuell präsentiert sie in den Deichtorhallen Hamburg ihre Soloausstellung Studio, in der hyperrealistische Ölgemälde von technischem Filmequipment zu sehen sind.
Es ist eine sehr konzeptuelle Entscheidung gewesen, so zu malen, weil man da natürlich, wenn du auf dieses Bild guckst, erzählt sich die Zeit sofort. Man hat sofort das Gefühl, okay, wie lange hat denn das gedauert? Oder so, wie lange braucht man denn? Und diese Frage finde ich total spannend, weil man sich die nicht unbedingt so vorstellt, wenn man einen Film guckt. Aber es dauert auch so unfassbar lange, einen ganz kurzen Film zu machen.
Im Podcast erzählt Britta Tee auch von der Verbindung ihrer Malereien zu einem aufwendig produzierten und sehr mysteriösen Science-Fiction-Film, der vermutlich nie veröffentlicht wird. Wir haben uns im Videocall getroffen. Ich bitte daher um Verständnis für die Audioqualität. Bevor wir starten, möchte ich noch sagen, dass wir uns freuen würden, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt.
Wir sind ja heute zusammengekommen, um auch, nicht nur, aber auch über deine Malereien, die aktuell in den Deichtorhallen ausgestellt sind, zu sprechen. Die Ausstellung heißt Studio.
Ja,
genau. Wie kommst du zu dem Titel?
Es ist ja so ein doppelter Boden, ne? Mit dem Artist-Studio und dem Filmstudio. Das machte so Sinn, als ich den Raum in den Deichtorhallen gesehen habe und ich dieses Konzept schon einige Zeit vorher fertig hatte. Und ich kam in den Raum und ich dachte so, that's the perfect room. Ich kam so in den Raum und dachte, das ist der perfekte Raum, weil...
Ja, erzähl doch mal warum, weil der ist ja schon echt speziell.
Ja, also es ist halt so, dass ich diese Idee hatte, ein existierendes Filmset in einen Raum zu überführen. Die Idee war halt, ein existierendes Filmset in einen Museumskontext zu überführen. Und als ich diesen Raum sah mit diesem Teppichboden drin und diesen Soundbuffer-Panels oben, war mir eigentlich ziemlich schnell klar, so... passt doch perfekt hier rein. Und es ist ja schon irgendwie so ein Medienzimmer. Und dann habe ich ziemlich schnell gedacht, so, da muss ein Raumschiff rein irgendwie, weil das ist so absurd, dass da muss irgendwas landen. Irgendwas landen aus der Zukunft. So. Und dann ist das auch alles, hat sich das alles materialisiert so.
Ja. Okay, also dieser Raum, der wird ja üblicherweise irgendwie als Konferenzraum genutzt, beziehungsweise für Videoscreenings und ist ja alles andere als dieser klassische White Cube. Und das hat dich überhaupt nicht abgeschreckt, offenbar.
Nee, weil ich glaube, man kann eigentlich aus fast allem was machen. Man muss nur so den Raum akzeptieren und mit dem zusammen kollaborieren, mit dem Raum, in dem man ist.
Und
das ist quasi, da fängt das Zusammenspiel schon an für eine Ausstellung, dass man den mit dem Raum in den Dialog geht. So.
Und du sagtest gerade, da musst du jetzt auch ein Raumschiff rein.
Ja.
Und bevor ich, also wir sind ja jetzt schon sozusagen mittendrin im Raum, aber ich würde gerne einmal kurz beschreiben, oder beschreib du doch mal, wie man überhaupt in diesen Raum reinkommt, denn das ist ja schon auch speziell, bevor man überhaupt zum Raumschiff kommt.
Das stimmt. Also man geht in diese Doppeltür rein und steht vor so einer Holzwand. Und das entspricht so meinem Erleben aus einem Filmdreh, den ich vor einem Jahr gemacht habe. Da habe ich bei der zweiten Staffel von Die Kaiserin, das ist so eine Netflix-Show mit so historischem Material, mitgespielt. Lustigerweise als Kindermädchen. Jetzt habe ich selbst ein Kind. Also es war so ein bisschen so ein Pre-Shadowing fast. Und ich kam dann da rein und das war so das Erleben des Raumes. Du kommst so in ein Room in a Room, also in einem Raum im Raum und dich guckt erstmal so eine Wand an. Und du weißt, dahinter verbirgt sich so das Potenzial der Geschichte, die Erzählung. Und ich fand dieses Erlebnis so cool, dass man erstmal vor so eine Wand läuft. Und dann aber wie so mit dem Überraschungsei, was man so als Kind auspackt, so weiß, so gleich kommt da die Überraschung raus oder dahinter verbirgt sich so ein Treasure. Und den Effekt wollte ich gerne auch nachstellen in der Ausstellung, dass man diesen Drang hat, so rauszufinden, was dahinter erzählt wird, so wie früher so diese Polly Pocket Spielzeuge, die in so einer Muschel waren. Und dann macht man die auf und dann ist da so eine ganze Welt drin. Und ja, das war so die Idee.
Und das heißt, man geht jetzt dann wie so einen schmalen Gang eigentlich, an dem so Holz, was sind das, Holz, also Leinwände oder so Holzkonstruktionen lehnen. Und man hat eher wirklich auch so eine, ja, so eine Werkstatt oder Studio Assoziation,
genau,
bevor man ja eigentlich wirklich in die Ausstellung reinkommt.
Genau, das sind Elemente aus aus einer echten Serie, aus einer ARD-Serie, die, glaube ich, dieses Jahr jetzt rauskommt, The Stardust Hotel. Und das
in der du auch mitgewirkt hast?
Nee, da habe ich nicht mitgewirkt, nee. Also ich fand es aber spannend, so diese medialisierten Elemente, die halt irgendwo drin vorkommen. Also Teile dieser Ausstellung werden jetzt auch in so einer TV-Serie vorkommen und vice versa. Und das fand ich so spannend, dass da halt so diese dekonstruierten Elemente an der Wand lehnen. Und das ist ja auch das Gefühl, wenn man in so ein Studio kommt, dass da so ja Bruchstücke und Fragmente von einer Erzählung oder von einer Welt einfach rumliegen. Und das wollte ich gerne wieder überführen in diesen Raum und auch so darstellen. Und man geht dann ja so um so eine Ecke und sieht dann quasi nochmal so eine Schiebetür von so einem Raumschiff. Und dann, ja, dann kommt das echte Raumschiff.
Und woher kommt das Raumschiff?
Das Raumschiff ist von einem ganz tollen Film. Das ist eine Trilogie und es ist ein Berliner Science-Fiction Regisseur, der eine Filmtrilogie macht, die heißt Epilog. David Lichtenauer, und der hat dieses tolle Filmset halt selber gebaut und den ersten Teil abgedreht. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, wow, so wie toll. Und auch so dieses Gefühl zu haben, wenn was abgedreht ist, wo kommt dieser ganze Effort und Labor, also diese ganze Arbeit und diese Anstrengung, das wird ja dann meistens wieder eingelagert. Diese tollen Welten werden wieder so zusammengefaltet und in so Container zusammengestampft und irgendwo lagern die dann, bis es weitergedreht wird. Oder sie werden zum Teil sogar zerstört bei größeren Produktionen. In diesem Fall jetzt zum Glück nicht, weil er kann die glücklicherweise natürlich einlagern bis zum zweiten Teil. Aber ich habe das bei meiner Recherche aufgetan und fand es sehr poetisch, so diesen Zwischenlagerungs- und Hibernation, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch nennt, also diesen Winterschlaf.
Winterschlaf,
genau,
ja.
Genau, diesen Modus irgendwie abzugreifen und abzufangen und sichtbar zu machen in dem Ausstellungsraum.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Raumsituation gesprochen, aber noch gar nicht über die Bilder, die man sieht in diesem speziellen Konferenzraum/Raumschiff-Kulisse/Werkstatt.
Ja.
Auf deinen Bildern sieht man Scheinwerfer, Kameras, Akkus, also technisches Filmequipment. Viel Technik, wenig Natur. Wie kam es überhaupt zu diesen Bildern?
Das ist eine sehr verrückte Geschichte, die auch gerade durch die Medien kursiert. Es ist eine wilde Story. Ich habe 2014, vor 11 Jahren, wurde ich gecastet für ein super geheimes Science-Fiction-Filmprojekt so. Und es war nur der Trailer. Und dann ging diese Produktion über 10 Jahre, immer on und off wurde weitergedreht, von einem Regisseur finanziert und entwickelt, der in Hollywood einen riesen Film schon mal gedreht hat, der auch leider dann nicht so erfolgreich war, aber tolle Special Effects hatte. Und hat dann uns durch die ganze Welt geflogen. Irgendwie waren wir in Uruguay und in Afrika und in Mexiko und Berlin, Rumänien, überall haben wir gedreht. Und es war immer so ein bisschen geheim und man wusste nicht so richtig, was ist das eigentlich für eine Produktion. Aber es hat mich damals, war ich noch im Studium, hat mich ganz gut finanziert, um meine Kunst zu machen. Und es war halt ein super spannendes Erlebnis einfach, in so einem Science-Fiction-Ding mitzuspielen.
Also das heißt, du wusstest gar nicht genau, worum es da in dieser Geschichte geht, oder?
Doch, ich hätte natürlich nichts gemacht, wenn das jetzt irgendein Absurd... Also ich habe schon dann irgendwann mal das Skript bekommen und das Deck und so. Und es war einfach super beeindruckende Special Effects und sah einfach aus wie so Star Wars. Aber es war immer so ein bisschen unklar, weil sich irgendwie so gefühlt beim Dreh immer das Skript geändert hat. Und es waren auch sehr namhafte Schauspieler. Spielende dabei, also auch ein besonders berühmter Hollywood-Schauspieler war dabei und es war halt definitiv for real und irgendwie aber auch nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Fyre Festival gehört habt, dieses verrückte Musikfestival, was es gar nicht gab. Also es wurde so ganz viel gehypt und gesagt, hier gibt's jetzt das tolle Luxus-Resort-Festival, da kommen die ganzen Influencer und die wurden dann alle eingeladen und es gab dieses Festival aber gar nicht. Und so ein bisschen war auch diese Produktion. Man hat immer so kleine Stücke gedreht und alles mit Drohnen und Greenscreen und in den riesigsten Studios, wo auch Blade Runner gedreht wurde und man war so beeindruckt, aber man wusste irgendwie immer nicht so, was ist es denn jetzt? Und das fand ich so spannend als Recherche allein schon. Und habe dann auch Szenen gedreht, wo ich mit Tennisbällen auf Tripods gespielt habe, weil dadurch dann erst die Roboter später in CGI, also in der Postproduktion, entstehen. Also du spielst dann eine Szene mit einem Roboter am Ende, aber der kommt natürlich erst in der Postproduktion dazu.
Das heißt, du hast eigentlich auch gar keine Vorstellung, von wen du anspielst.
Genau, du spielst halt einen Tennisball an, der auf dem Stativ steht, so. Und das war so ein schönes Sinnbild eigentlich für die ganze Produktion, dass man irgendwie so mit so Platzhaltern interagiert. Und dieser Greenscreen, also dieser große grüne Hintergrund, der immer überall war, auch in so großen, fast stadionartigen Dimensionen, war ja dann auch so eine Produktionsfläche für die Welt, die dann später in der Postproduktion mit reinkommt. Und wir haben sehr viel nachts gedreht. Und da habe ich dann irgendwann, weil wir so 6 Wochen durchgedreht haben, nur nachts schlaftrunken, komplett überarbeitet an diesem Set, angefangen so diese Stative mir anzugucken und die Kamerawagen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, das sind so meine treuen Gefährten, die mich so durch diesen absurden, etwas geheimnisvollen Dreh begleiten. Und man ist dann so müde und überarbeitet, dass man das Gefühl hat, die einzigen Protagonisten, die hier noch standhalten, sind eigentlich diese technischen Geräte, die lustigerweise natürlich indirekt total cinematisch ausgeleuchtet werden. Also die sind ja eigentlich nur Bystanders, also sie stehen so am Rand. Aber dadurch, dass diese komplizierten Lichtkräne und unheimlich tollen Lichtaufbauten ja die Szene ausleuchten, werden die halt so wie so ein Side-Product auch total cool ausgeleuchtet. Also du hast ja nicht die Szene, sondern dieses wie so Verschnittmaterial oder so ein Side-Effekt einfach, dass alles um die Szene herum auch wirklich magisch aussieht. Da habe ich dann angefangen, mit meinem Handy Fotos von zu machen, von diesen ja schon fast Charakteren, die sie eigentlich selber waren, weil natürlich jeder Kamerawagen, jede Lampe, jeder Scheinwerfer, wo nochmal so eine bunte Folie drauf ist, selber schon aussah wie so ein Pot, also wie so ein Headshot eigentlich, also als ob man so ein Porträt macht von diesen Geräten, weil die sowas Eigentümliches hatten und fast wie so ihre eigenen Charakterzüge hatten. Und dann auf einem Foto kam das dann nochmal mehr raus, weil es sah aus wie ein Gemälde auf dem Bild.
Und weil es auch nochmal so ein bisschen isolierter war, dadurch, genau, dass es ein Ausschnitt war.
Ja, wie so ein Spiegelensemble eigentlich für die Schauspielenden. Also es gibt ja ungefähr immer genauso viel, also habe ich das Gefühl gehabt, wenn man diese 10 Schauspielende hat, hat man auch 10 Lichter drumherum gehabt, gefühlt so. Und es war wie so ein, wie so ein Upside Down oder so eine Art umgedreht.
Kompagnons.
Cast, ja, für den menschlichen Cast. Und
das heißt, die Motive sind alle auf diesem einen Filmset entstanden, auf diesem mysteriösen Filmset.
Genau, da sind die ersten Motive entstanden und dann wurde es für mich später total sinnvoll, das als Ausgangspunkt zu nehmen für eine ganze Recherche eigentlich, um auf andere Sets zu gehen und zu schauen, wie ist das, wenn ich nicht involviert bin als Schauspielende, sondern da wie so eine Art National Geographic Tierfotografin so mich anpirsche und die Kamera in Action fotografiere. Oder man fühlt sich eigentlich fast wie so eine Naturfotografin oder Landscape Photographer oder so, der halt so die Schönheit im Moment festhalten muss, weil es alles immer in Bewegung ist und jede Minute Filmproduktion kostet Geld. Und man kann gar nicht irgendwas inszenieren, weil es sofort wieder weg ist, weil dann wird umgebaut und dann kommt dies und das, was sich wieder verändert. Und man muss da so richtig so reinmorphen in diese Produktionswelt. Und in den Deichtorhallen hängt jetzt auch eine Arbeit, die von diesem Set ist. Also das ist diese grüne Studioaufnahme, die heißt Crew. Da sieht man, ist fast so biblisch, als das sind so nur so Schatten. Und es sind interessanterweise natürlich fast nur Männer, die in der Crew sind. Und in der Mitte sitzt eine Frau, die drauf schaut. Das war eine der Head-Producerinnen. Und es hatte sowas, für mich wirklich Religiöses schon fast, diese Aufnahme. Aber ich habe nicht nur basierend auf Fotos gearbeitet, ich habe auch oft mal einfach gezeichnet am Set, um wach zu bleiben, weil man oft sehr lange arbeiten muss. Und und diese Filmserie, also dieser große Sci-Fi-Film ist jetzt eben nicht rausgekommen. Also 10 Jahre Produktion und ist komplett getankt, weil der Director angeblich das ganze Geld für Bitcoin oder Kryptowährungen ausgegeben hat und davon dann irgendwie Autos gekauft hat und meint, das sind Props gewesen. Ich weiß nicht, es ist eine ganz verrückte Geschichte. Und das einzige Material, was quasi von dieser Produktion jemals released wurde, sind meine Malereien. Also es ist irgendwie so Dorian Gray-mäßig auch so ein bisschen so.
Ja. Aber hast du diese Bilder eigentlich gemalt, nachdem klar war, dass dieser Film nicht mehr, dass der nicht mehr umgesetzt wird? Oder war das ein paralleler Prozess?
Das war ein paralleler Prozess. Es kam dann ja die Pandemie und es hat sich ja auch auf der Welt alles so verlangsamt und irgendwie war das so in Sync. Also mit diesem langsamer Werden bin ich dann auch in dieses langsame Medium wieder gegangen. Also und hatte irgendwie auch den Raum und die Zeit. Also das war jetzt, ich wollte das eh machen. Ich habe das ja schon angefangen, bevor die Pandemie war. Aber dann hatte man nochmal das Gefühl, es macht so doppelt Sinn, weil man einfach diese Zeit halt so unfassbar lange pedantische Handwerkssachen zu machen, die man sonst irgendwie nicht machen würde. Und Zeitlichkeit spielt eben auch eine große Rolle in der Konzeption dieser Arbeit, weil im Filmschnitt arbeitet ja mit so einem Stück Zeit. Also da liegt ja so eine lange, ich sag mal, so eine lange Wurst, so ein langer Strang liegt unten auf der Editing-Timeline und man schnippelt den so zurecht. Und es hat mich schon immer so fasziniert, dass man so mit Zeit so, dass man die so knetet wie so ein Teig. So. Also natürlich die Interpretation einer Software von Zeit und Zeitlichkeit. Und diese Betrachtung von Zeit und wie wir Menschen, die ja Zeit irgendwie gar nicht verstehen können, weil wir keinen Sinn dafür haben, darüber nachzudenken in einer Zeit, in der zeitbasierte Medien so wichtig geworden sind, wie ja eben Podcasts oder Netflix-Streams, so diese ganz hochglanzmäßigen, slicken Streams, die wir konsumieren, die sind ja auch mal mehr geworden. Und in dieser Zeit, damals mit der Pandemie, hat man das ja noch mehr konsumiert und es wurde irgendwie so ein zentraler Punkt, der Stream, der Livestream oder die bewegten mobilen Bilder. Und da eben in Malerei drüber nachzudenken, also dann eben die Medien, die diese, also die Kameras, die unsere Videostreams quasi herstellen, und die ganzen Geräte, die unsere Netflix-Streams herstellen, die dann wiederum zu porträtieren in einem Medium, was sehr viel Zeit braucht, fand ich eine schöne Spannung. Also sie zurückzuholen, also das schnelle, mobile Medium zurückzuholen in ein langsames.
Also du hast die Zeit nicht geknetet und zerstückelt, sondern sozusagen wieder langgezogen. Deswegen auch die hyperrealistische Malerei, oder du hättest es ja auch bei Fotos belassen können, aber du hast dich entschieden zu malen. Malst aber so, dass es im Grunde eigentlich erstmal aussieht wie ein Foto. Was steckt dahinter?
Also es geht so um diese, es ist eine sehr konzeptuelle Entscheidung gewesen, so zu malen, weil man da natürlich, wenn du auf dieses Bild guckst, erzählt sich die Zeit sofort. Man hat sofort das Gefühl, okay, wie lange hat denn das gedauert? Oder so, wie lange braucht man denn? Und diese Frage finde ich total spannend, weil man sich die nicht unbedingt so vorstellt, wenn man einen Film guckt. Aber es dauert auch so unfassbar lange, einen ganz kurzen Film zu machen. Und diese Parallelen fand ich super spannend. Und eben auch ästhetisch diese High-Res oder HD-Bilder, die wir ja auch haben auf unseren Screens, in die Malerei zu holen. Also dieses Gefühl von High-Resolution und High-Definition.
Also diese extreme Schärfe und Klarheit zu übertragen.
Die eben auch in der Malerei zu erzählen und auch so ein bisschen ja fast humoristisch irgendwie auf die Spitze zu treiben, weil diese Objekte ja auch schon fast so aussehen wie so Pixar-Character oder so, also auch so Pixar-Filme, weil die auch so lustig sind manchmal, diese Tripods oder ja Stative und Geräte, und da ist auch so was ja Humoristisches drin, und das hat mich dann so sehr an so ein hochauflösendes Bild aus ja so einem Disney oder Pixar-Film erinnert. Und das eben hat so viel Sinn gemacht, das in fotorealistischer Malweise zu machen.
Ja, du hast dich dafür entschieden, das so zu machen, und bist ja quasi irgendwie dann nochmal sozusagen so zurückgegangen in so ein altes, altmeisterliches Medium, malst dann aber irgendwie so technisches Equipment, was, wenn ich dich richtig verstanden habe, für dich ja schon sowas wie so ein Kumpanen irgendwie Charaktere haben. Aber war es auch das erste Mal, dass du dich in der Form so intensiv auch mit so technischem Gerät malerisch auseinandergesetzt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das so interessant, dass man eigentlich wenig so Gesicht, also bei so Körpern hat man ja so Farbverläufe und man kann so ein bisschen cheaten auch. Und da ist es halt einfach so, der Malprozess ist super technisch. Also man ist einfach nur so, ja, okay, das ist jetzt so dieses Kabel und das male ich jetzt schwarz aus. So, man zeichnet das so vor und dann malt man es aus. Und es ist wirklich so ein bisschen robotermäßig und man wird selbst irgendwie so zum Roboter.
Und wie war das für dich, also so selbst zum Roboter zu werden beim Malen? Also war das
war das auch
mit Frust verbunden oder mit Lust? Oder
ich glaube, dass es mir immer gar nicht so sehr darum ging, wie ich mich fühle, wenn ich irgendwie jetzt so male, weil das einfach auch echt so langweilig sein kann, sondern immer also ich glaube, dass Craft oder Handwerk auch, dass es auch die große Geschichte sein kann, die man darum erzählt und sieht. So, weil ich denke, dass dieser Aspekt der Zeitlichkeit, wenn man den nur so durchleidet und komplett alleine irgendwie 10 Bilder malt, dann braucht man auch irgendwie, glaube ich, 2 Jahre oder so. Und dann habe ich natürlich irgendwann mir auch Hilfe geholt und habe mit einem Team gearbeitet. So, das ist gar keine Frage. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Also es geht schon für mich auch wirklich um diesen Griff, diesen Blick auf die Zeit mit der Malerei und das halt irgendwie scharf zu stellen. Und na klar, war man irgendwann so, boah, es ist boring und ich will jetzt wieder unbedingt ein schnelleres Medium machen, wo ich schnelle Resultate sehe und es ist so langweilig und jetzt nochmal hier so eine Firnis drauf und es stinkt und man merkt dann so irgendwann so, man möchte wieder irgendwie ins cleane Filmstudio oder so, weil ich finde es grundsätzlich so toll, dass man sich von einem Medium im anderen Medium ausruhen kann in der Kunst. Also dass es nicht mehr so ist, dass man die Malerin ist oder der Fotograf oder die Filmemacherin. Ich finde, es irgendwie sollte so eigentlich total okay sein, dass man mal malt, mal macht man einen Film, und es ist eigentlich cool, dass das normaler wird, weil sonst ist man sehr schnell so verfangen in so einem Medium und ich kann das irgendwie nicht so gut. Ich muss immer das Gefühl haben, jetzt kommt wieder ein Wechsel, so, und deswegen auch so dieser Move, Filmkulissen auszuleihen und die zu überführen, weil es nochmal die Malereien in eine ganz andere Kontextualisierung bringt, so, und sie nochmal in ein Szenario holt, aus dem sie ja eigentlich auch kommen.
Ich habe den Eindruck, dass es doch noch sehr ungewöhnlich ist, sich in so vielen verschiedenen Medien zu bewegen. Mhm. Also, oder zumindest das so prominent zu machen.
Denn ich hatte ja mal diese Splitscreen-Arbeit gemacht mit so 2 Köpfen, die sich so gegenseitig determinieren. Also die linke Seite sagt, hat die Stimme eines Fotografen, der rechten Seite Befehle gibt, wie sie zu posen hat.
Wie hieß die Arbeit?
Shooting hieß die Arbeit. Und da hat der Fotograf damals zu mir gesagt, ich habe da so Test-Shooting gemacht, zum Modeln war das. Und da hat er dann irgendwann gesagt, so, ja, mehr Arroganz, mehr Leiden, Leiden, mehr Energie ins Kinn, arroganter Leiden. Und das war dann irgendwann so ein total poetisches Zusammenspiel aus Fotograf und Model. Und dann kam so eine Sprache dabei raus, wie arrogant leiden. Und das habe ich dann so nachgestellt, weil ich das halt irgendwie lustig und krude fand. Und dann in so einem cleanen Shot einfach in meiner Studentenwohnung damals nachgestellt. Und das war kurz, nachdem ich eine Bruce Naumann-Ausstellung gesehen hatte. Der hat ja auch so total viel mit Zeit und Wiederholung und was Zeit eigentlich mit einem macht und so gearbeitet.
Ja, jetzt sind wir jetzt schon von der Malerei zu deiner Videokunst gekommen. Ich würde jetzt gerne noch wahrscheinlich 10 Schritte zurückgehen und dich fragen, wie ging es eigentlich los mit der Kunst?
Ich glaube, das war eigentlich immer schon so Teil meines Lebens, auch als kleines Mädchen, die auch viel zu kämpfen hatte mit dem deutschen Schulsystem und der dem Druck, der da war, war die Kunst immer für mich so ein so etwas, was ich wusste, da kann ich sein, wie ich bin. Oder also ich habe halt so ein Problem mit so Reizüberflutung und ich habe es aber nicht ausgehalten, im Sommer auch nicht, in der Schule da rumzuschwitzen. Dann kam ich nach Hause, habe mich nackt ausgezogen und habe gemalt 5 Stunden. So. Und da hat sich einfach ganz, ganz viel im Kindergarten schon so getan bei mir, dass das für mich immer so ein Safe Space war oder ein Ort, wo ich wusste, so, da geht es mir gut. Und es wurde erst dann zum Druck, als ich dann irgendwie Kunst-LK hatte. Und da habe ich auch die Schule gewechselt, weil das alles super streng war auf der Schule, auf der ich war. Es ging viel um Konkurrenz. Und es war so in den Nullerjahren, wo die gefühlt die Hälfte der Oberstufe Essstörungen hatte. Und es war wirklich ein krasses Environment. Und für mich war die Kunst da immer irgendwie so ein Anker, wo ich wusste, da bin ich gut drin, auch wenn man nicht das unbedingt in gut oder schlecht überhaupt bemessen will, aber ich wusste, da kann ich irgendwie sein.
Du warst sicher darin.
Ja, und es war etwas, was ich als kleines Kind schon hatte und auch irgendwie dann durch diese Nullerjahre Pubertät noch so irgendwie in mir hatte. Und und das habe ich dann noch gemerkt, als ich erstmal Psychologie studiert habe nach dem Abi, ich so gemerkt, so dass die Hälfte nur Stochastik ist und das nicht so der Vibe ist, den ich mir vorgestellt habe. Und dann war ich ziemlich schnell klar, dass ich mich an der Kunstakademie bewerben will und habe dann auch mich da mit fotorealistischen, super pedantischen Bildern beworben und einer Performance bei McDonald's, wo ich als, ich glaube, das war so als MySpace gerade anfing, ich bin da so als Gespenst verkleidet mit so einem Mundschutz, wo Feuilleton drauf stand, reingegangen und habe gesagt, ich bin das Zeitgespenst. Also so, es hat alles keinen Sinn gemacht und habe dann da irgendwie so einen Tisch gedeckt, so Vivaldi angemacht und Burger mit Pommes gegessen mit Messer und Gabel und so diniert. Also ich weiß nicht mehr, was, ich hatte irgendein Konzept, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Und das habe ich dann gefilmt und eingereicht. Und dann habe ich später erfahren, dass ich deswegen an der Kunstakademie angenommen wurde. Nicht wegen meinen fotorealistischen, pedantischen Malereien oder Zeichnungen, sondern wegen meiner komischen Performance bei McDonald's als das Zeitgespenst, also nicht der Zeitgeist, sondern, also I don't know, was das war. Ich habe irgendwie zu viel Intro oder Specs gelesen zu der Zeit, glaube ich, und wollte so, habe so komische Fachwörter gesagt und wollte, glaube ich, so Suhrkamp-Jungs beeindrucken oder so auf MySpace. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Vibe war, aber ja.
Naja, auf jeden Fall hast du ja beeindruckt. Aber hast du dann Malerei studiert oder hast du dann Performance?
Ich habe Malerei studiert und bin dann aber in eine Klasse gegangen, die eben multimediell, wie sagt man das, war. Und da habe ich dann halt eben, weiß ich noch, da waren wir in einer Ausstellung, 21, glaube ich, in Düsseldorf, bei einer Bruce Naumann-Show. Und da war ich so, wow, das kann auch Kunst sein. So. Und war so total begeistert davon. Bin ich immer noch. Also ich mag die Arbeiten von Bruce Naumann total gern und habe dann irgendwie angefangen, so viel mehr mit Fotos zu machen und mit Video. Und hatte immer noch so diesen anderen Wunsch in mir, Schauspielerin zu werden oder dachte so, ich will mich jetzt nicht an so einer piefigen Schauspielschule bewerben, weil das, ich kann ja nicht singen und ich kann auch nicht fechten. Und ich irgendwie hatte ich das Gefühl, als ich mir die Schulen da angeguckt habe, dass so die gleichen Strebermädchen, die mich gemobbt haben in der Schule, da auch irgendwie jetzt vorsprechen, und hatte Angst vor diesem ganzen, ja, so ein bisschen Streber-Environment irgendwie. Und hatte aber immer so mit einem schielenden Auge geguckt, so, oh, so Schauspiel wäre doch irgendwie cool, aber es ist so ein bisschen so deutsch und so cringe, und dann muss man irgendwann so Tatort-Detective werden, weil das ist dann so der, das ist so die Professur, habe ich das Gefühl, des Schauspiels ist, wenn man so Tatort.
Dann hast du es geschafft.
So irgendwie. Und das fand ich dann so ein bisschen depressing, oder ich weiß nicht. Und habe aber trotzdem das irgendwie immer noch so im Hinterkopf gehabt. Und als ich dann da so reingeslidet bin, so neben dem Studium, habe ich dann ja so ein paar Modeljobs gemacht und auch so ein paar Film-Commercials und Arthouse-Projekte, habe ich so gemerkt, oh, vielleicht geht ja beides so. Oder vielleicht kann man beides verschränken und interessant machen. Und da kam dann auch so diese Sache mit diesem Sci-Fi-Projekt zustande. Und genau.
Das heißt, du hattest nie irgendwie eine Form von Ausbildung in dem Bereich, sondern bist da einfach
mit dem Schauspiel.
Ja, genau.
Ich habe dann so Workshops gemacht, die ich auch total also geliebt habe. Also es gibt so die Meissner-Technik, das ist eine super spannende Schauspieltechnik, die ich dann wiederum in meiner Ausstellung vor 2 Jahren bei Ventrup gezeigt habe. Das ist so eine Splitscreen-Arbeit von mir, wo ich so eine Schauspieltechnik porträtiert habe. Also die hing dann zusammen mit den Malereien von den Film-Gehe-Sachen da, weil ich das so spannend fand, dass einmal die Technik-Technik gibt und eben auch diese emotionale Technik, also die Schauspieltechnik. Und diese beiden Techniken wollte ich dort zusammen porträtieren. Und das war die sogenannte Repetition, also Wiederholungsübung, wo man sich ansieht und immer nur das wiederholt, was der andere einem gerade gesagt hat. Also ich würde dich jetzt anschauen und sagen, du siehst, du denkst nach. Und dann wird zu mir zurück sagen, ja, ich denke nach. Und spielt quasi eine Szene, ohne einen Text zu haben, indem man einfach nur in der Beobachtung des anderen bleibt. Das ist jetzt schwer, das so über Audio hier zu erklären. Aber die Arbeit ist auf jeden Fall spannend, weil also die Arbeit, die Schauspieltechnik an sich, aber auch die Videoarbeit. Ja.
Und wenn du so über die Medien und die Zeit reflektierst, ist für dich eigentlich immer klar sozusagen, mit welchem Thema du dich in welchem Medium ausdrücken möchtest. Also du hast eben beschrieben, dass es auch irgendwann gereicht hat mit der Langsamkeit der Malerei. Ja. Und du dich dann irgendwie nach einem Filmstudio gesehnt hast. Hängt das zusammen mit einer speziellen Idee, die du dann auch wieder umsetzen willst? Oder läuft sowas auch parallel bei dir? Oder gibt es da bestimmte Phasen, in denen irgendwie bestimmte, ich sag mal, künstlerische Ausdrucksmedien dran sind?
Ja, ich meine, wir leben ja mit der Zeit so und mit allem, was passiert. Und ich bin so, als ich diese Arbeit gemacht habe in dem Filmstudio, hat es für mich so Sinn gemacht, diese Choreografie der Technik mehr zu beleuchten. Also, weil ich halt näher dran war nochmal an dieser Studioarbeit. Deswegen heißt die Ausstellung Studio, weil vorher waren wir immer an so Locations, und in die Kaiserin war ich halt in diesem komplett nachgebauten Schloss, was drinnen war. Und da darüber nachzudenken, wie ist eigentlich die Choreografie vorgeplant von einerseits den Schauspielenden, aber auch der Technik, und dann so eine Art Partitur zu erstellen in einer Ausstellung von so einer Arbeit am Set, fand ich super spannend. Also die Malereien hängen auch so ein bisschen an den Stellen, an denen auch das Equipment an so einem Set stehen würde. Also die Lampen gucken so in den Raum rein, und es ist so ein bisschen wie so eine Art einerseits Afterlife, aber auch so ein Mapping, also so eine Kartografie einer Filmdreh-Choreografie. So, das klingt ein bisschen übertrieben. Aber ja, so, also das so ein bisschen zu beleuchten, so, wie könnte man künstlerisch denn so einen Dreh visualisieren, weil ich so spannend finde, was danach passiert. Oder auch die Tatsache, dass die Sachen einfach dann zum Teil jahrelang schlummern in so einem Zwischenstadion und nicht wissen so, wann kommt das Geld, damit wir wieder zum Leben erwacht weckt werden. Und was bedeutet das überhaupt?
Und macht dich dieser Schlummerzustand oder auch so dieses Konstruierte und dann nicht mehr Gebrauchte, was macht das mit dir?
Ja, das ist natürlich so, dass es einem so einen Impuls gibt, so über Ausstellungs-, aber auch Filmproduktionsökonomien nachzudenken. Also wo geht es eigentlich hin? Wird es recycelt? Und es gibt ja in Los Angeles sogar so Prop-Graveyards, wo die dann so eingelagert werden und und dann so ganz...
Also Friedhöfe für Kulissen.
Ja, genau. Wo die dann einfach nicht mehr gebraucht werden, aber auch nicht zerstört werden, weil das auch das Zerstören kostet und dann verstauben da so ganze Welten. Und die halt dann wieder zu beleben oder einfach nur so davon zu erzählen, dass diese ganzen Narrative, die wir so konsumieren auf Netflix oder HBO oder so, dass die halt irgendwo auch ihr analoges Counterfei haben quasi oder ihr Konterfei, ihr analoges Leben. Und was
hat das auch was Melancholisches für dich? Oder traurig.
Ja, also es ist auch so ein bisschen so ein Move, weil ich halt nie so richtig mich fürs Schauspiel entschieden habe, irgendwie so damit aber so zu tun zu haben. Oder wenn ich so in Berlin rumlaufe und ich sehe, da ist ein Filmdreh, dann ich habe so was Lustiges gemacht. Ich habe mir so von Ari, von dieser Filmlampen-Brand, also die macht ganz viel, Ari ist eine Firma, die macht Filmequipment. Und ich habe mir so eine Pufferjacke gekauft, wo so an der Seite so Ari steht. Da habe ich mich immer auf so Filmsets nicht reingeschlichen, aber es war dann mit dieser Jacke einfacher mal so auf dem Bürgersteig mal so einen Schritt näher als ein Bürger, als normalerweise man auf dem Bürgersteig gehen würde, ans Set zu gehen, um da mal so eine Lampe zu fotografieren, weil dann sah ich nicht so verdächtig aus, weil ich...
Als ob du das Ding gleich klaust oder was?
Ich will dem so nahe kommen, der Filmwelt, aber habe auch voll Angst davor, so abgelehnt zu werden. Ich glaube, das war der Grund, warum ich nie so richtig Schauspiel studiert habe, weil ich immer Angst hatte vor dieser krassen, sehr physischen Rejection, weil man muss ja total viel vorsprechen und wird eigentlich zu 98% abgelehnt, bis man dann so die Rolle landet oder auch nicht. Und ich meine, in der Kunst hat man auch total viel Ablehnung und so, aber es ist nicht so direkt mit deinem Körper verbunden. Also es ist ja schon irgendwo deine Arbeit, die abgelehnt wird und nicht du als Wessel oder als Körper, als Mensch. Und ich kann aber nicht so richtig loslassen und will irgendwie so auf Teufel komm raus irgendwie trotzdem noch so mit der tollen Welt des Films zu tun haben, ohne abgelehnt zu werden. So, und deswegen suche ich mir dann so Angles, so Winkel, aus denen ich da noch so mich so ranpirschen kann. Vielleicht, also das ist gerade so eine Theorie, die ich jetzt in diesem Moment gerade aufgestellt habe. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber.
Okay, dann frage ich dich immer gerade irgendwie, wenn diese Theorie sozusagen sich noch gerade dabei ist zu entfalten, was macht denn eigentlich die Vorstellung mit dir, dass KI ja inzwischen auch Models irgendwie quasi nachkreiert und auch ganz viel am Filmset damit gearbeitet wird und die Menschen hinter der Produktion ja auch immer mehr und mehr verschwinden?
Ja, aber ist das wirklich so? Also ich glaube einfach, dass man vielleicht KI so ein bisschen so betrachten muss wie eine Kamera. Also es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, um bestimmte Dinge zu tun damit. Aber ich glaube, dass sie einem total helfen kann und dass die Sachen dann, dass man das wirklich so wie als Kamera betrachten muss. Das ist ein Tool, mit dem kann ich irgendwie einen Prompt geben, das kann mir Arbeit abnehmen. Aber so die Kreativität oder auch eben, was ich meinte mit dem Handwerk des Konzeptualisierens und des Ideenhabens und die Zusammenbringens, da kann einen das mal unterstützen, aber ich glaube nicht, dass es das ersetzen kann in dem Sinne. Deswegen ist es auch so, diese berechtigte vielleicht Angst, die sich so einschleicht an Stellen, ist bestimmt total fair. Aber ich habe jetzt nicht so große Angst davor, weil ich einfach das spannend finde, was man mit diesem neuen Tool machen kann. Es ist so, als ob man sagt so, boah, Photoshop, voll krass. Du kannst ja alles faken, wird das jetzt irgendwie den Retusche, Fotoretuschierer, der halt analog retuschiert hat, ersetzen. Ja, vielleicht, aber es gibt dann wieder neue Jobs. Also, aber I don't know, das ist jetzt eine andere Diskussion, von der ich jetzt nichts, will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und hier irgendwie.
Hast du denn bisher schon für deine künstlerische Arbeit mit KI gearbeitet?
Ja, ich habe tatsächlich die beiden Malereien, die in dem UFO sind, in der Ausstellung, das sind Prompts, also die wurden gepromptet mit einer fotorealistischen Malerei von einem Dolly von mir. Und die wurden dann sozusagen einmal, mit Dali habe ich gearbeitet damals, da von der KI interpretiert und etwas abstrakter gemacht. Das sind die beiden abstrakteren Arbeiten, die in diesem Raumschiff hängen, also wo quasi der gemorphte Raum ist.
Also habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du hast eine Malerei gemacht?
Ja.
Und hast die dann von der KI nochmal verändern lassen und hast sie nochmal gemalt?
Ja, genau. Also ich habe die Malerei gemacht von einem Dolly heißt das. Das ist so ein Filmwagen, wo so ein Schirm drauf ist. Die ist entstanden an diesem besagten Crazy Filmset. Und dann gab es 2022 Dali 2. Das war, glaube ich, noch von OpenAI. So diese neue Iteration von Dali 1. Das ist eine KI-Software, wo man nicht nur mit Worten ein Prompt geben kann, sondern auch mit Bildern ein Prompt geben kann. Und dann kann man sagen, lieber Dali, hier ist meine Malerei, mach mir doch mal eine Version von diesem Bild. Und dann habe ich meine eigene Malerei als Seed-File, also als sagt man denn das auf Deutsch? Seed, Samen, als Ursprungsdatei da eingepflegt.
Sozusagen als DNA.
Genau, und dann hat Dali 2 diese beiden Versionen davon gemacht und die habe ich dann gemalt, weil ich einfach mal wissen wollte, ist das spannend, kann das was erzählen? Und ich fand, in diesem Raumschiff konnte es was erzählen.
Dritte T, ich danke dir für deine Zeit.
Gerne, danke euch auf jeden Fall. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Britta T. interessiert sich dafür, wie sie in verschiedenen Medien Zeit dokumentieren kann. Bei ihr kommen das klassische Handwerk der Malerei und digitale Technologie auf spielerische Weise zusammen. Weitere Informationen zu Britta T.'s Ausstellung Studio in den Deichtorhallen Hamburg findet ihr in den Shownotes. Das ist Kunst ist eine Produktion der Deichtorhallen Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Redaktion Priska Dolling, Gabriela Basso und Matthias Schönebäumer. Die Musik kommt von Alex Blanke. Logodesign von Gabriela Basso. Moderation und Produktion Jumoko Olusanmi.